Hello Party People, hier ist Johannes Oerding und ich bin heute zu Gast im wunderbaren Podcast Never Forget bei meinem alten Abiturkollegen Fabian und Stefan. Die beiden kennt ihr, mich vielleicht noch nicht. Ich werde heute ein bisschen über die 90er reden, beziehungsweise die Songs, die mich dort geprägt haben. Und was DJ Bobo und Jamiroquai gemeinsam haben, das erfahrt ihr jetzt.
Moment, bevor es hier richtig losgeht, noch ein Disclaimer. Hallo, ich bin Fabian Söthoff und der Co-Host dieses Podcasts hier. Was dieser junge Mann mit der aus Funk und Fernsehen irgendwie wohlvertrauten Stimme gerade sagte, das stimmt. Aber es stimmt auch nicht ganz. Als wir nämlich den Sänger, Songschreiber, Entertainer, Sing-Mein-Song-Moderator und, naja, Popstar Johannes Oerding zum Gespräch begrüßten und mit ihm die geplante, in zweifacher Hinsicht persönliche Never-Forget-Folge namens »Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt«, also das von Johannes, nicht von mir, als wir das aufnahmen, da ahnten wir zumindest nicht in dem Ausmaß um das Füllhorn an Anekdoten und Einsichten, das er uns mitbringen und servieren würde. Zumindest ich hätte es eigentlich besser wissen müssen oder können. Danach jedenfalls waren Stefan und ich uns einig, sehr fix sogar, dass wir Johannes in unserem Podcast nicht verheizen dürfen, so wie er selbst ja auch nicht verheizt wurde, sondern im Gegenteil, wie er uns sagte zumindest, einer der letzten deutschsprachigen Künstler sei, dem Zeit gegeben wurde, den sie aufbauten, der Alben machen und sie ausprobieren durfte. 7 Stück sind es bisher. Die jüngsten 2 erreichten Platz 1 der deutschen Albumcharts. Für Konturen und Kreise, so hießen 2 davon, gab es sogar Platinauszeichnungen. Deshalb haben wir aus unserem über 2-stündigen, Ende Oktober aufgezeichneten Gespräch, und anders als sonst so unsere Wetten-das-Art ist, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um unbestimmte Zeit, anders als das haben wir aus der geplanten eine Folge statt einer also gleich 2 Folgen gemacht. Eine Doppelfolge, hey. All Killer, No Filler, so unser nicht ganz objektiver Blick auf das, was wir mit Johannes besprochen haben. Was mich gerade auf die Idee bringt, mal eine Folge über Doppelalben aus den 90ern aufzunehmen. Aber jetzt schweife ich sogar schon ohne Stefan an meiner Seite ab. Der ist sofort mit dabei, keine Sorge. In Teil 1 von Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, spricht Johannes über Rage Against the Machine, Green Day und The Cranberries, über seine und auch meine Dorfjugend am Niederrhein, die so ähnlich auch eure gewesen sein könnte, vielleicht. Und quasi nebenbei über ein angedachtes Bühnenprogramm mit Till Reiners, dem nach, das war Johannes wichtig, nach Johannes Oerding, anderen berühmten Sohn der Stadt Geldern, der nämlich ein paar Jahrgänge tiefer auf dieselbe Schule wie Johannes und ich ging. Johannes erinnert sich an seine Anfänge mit der Soul-Funk-Schülerinnenband Groovekeller, seine ersten Gitarrenriffs, daran, dass man sich in den 90ern ständig entscheiden musste, ob das nun zwischen Hip-Hop und Punk war, zwischen Ärzte und Hosen, Blur und Oasis, Rock und Pop oder Pilz und Altbier. An seinen Umzug nach Hamburg in den Nullerjahren und seinen dann doch relativ langen Weg zum Erfolg. Er schwört späte Rache an Bosse. Er übt sich in gesunder Selbsteinschätzung durch Sätze wie Mütter lieben mich, das stimmt und meine Musik ist Mainstream. Mainstream ist ein schlimmes Wort, aber ich freue mich, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und er verrät unter anderem, warum für ihn früh klar war, auf Deutsch zu schreiben und zu singen, welchen gefallenen Rapstar er neulich im Chateau Marmont beim Burgeressen traf, welches Lied sein absoluter All-Time-Favorit bleibt, was er wirklich aus den 90ern vermisst und wann sein neues Album erscheint. Und wie gesagt, das ist nur Teil 1. Worum es neben Jamiroquai in DJ Bobo, wie von Johannes eben angeteasert, in Teil 2 geht, das deuten wir euch als Cliffhanger am Ende der jetzigen Episode an. Wenn die euch gefallen hat, dann empfehlt und schickt sie gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde, Bekannten, ob sie nun Fans von Johannes Oerding und Deutschpop sind oder eigentlich so gar nicht, danach aber ja vielleicht werden. Abonniert, bewertet und kommentiert Never Forget, der 90er Podcast, auch gerne beim Streamingdienst eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast, und folgt uns auf Instagram unter @neverforgetpodcast. Genug der Werbung, nun endlich hereinspaziert und mitgelacht in Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, featuring Johannes Oerding, Teil 1.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söthoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Herzlich willkommen zu einer neuen, keine alten, einer neuen Folge. Never Forget, der 90er-Podcast. Wir sind immer noch in Staffel 2, mittlerweile in Folge 5 angelangt, wenn ich mich nicht verzählt
fünf
habe.
5 ist Trümpf, hat man in den 90ern gesagt.
5, Sterne Deluxe 5 mit
5. Und das Lenny Kravitz-Album 5 wird es auch später gehen.
Es gab auch eine Boyband namens Five. Wir können schon in der ersten Minute
abschalten. Five will Stefan. Make you get down.
Bleib mal beim Thema.
Die 90er.
Das wir noch gar nicht vorgestellt haben. Heute haben wir zum Glück wieder einen Gast. Nicht, dass es ohne Gast nicht auch schön sein könnte.
Naja.
Ich freue mich aber
besonders über diesen Gast. Er ist nämlich, jetzt werdet ihr euch wundern, was macht er hier? Den Namen habt ihr schon gelesen. Er ist nämlich kein Promi, Musiker, Protagonist, der in den 90ern schon derart berühmt gewesen wäre und für die 90er steht, wie es die anderen Gäste taten bisher. Er ist nicht Blümchen, aber er ist ein Kind der 90er, wie wir ja alle auch hier und die Zuhörerinnen hoffentlich auch. Und er war, Musiker warst du damals schon. Ich sag erstmal, wer hier ist, falls ihr es nicht gelesen habt. Herzlich willkommen, Johannes Oerding.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Noch bereust du es nicht?
Nee, noch nicht.
An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück.
Es wird in doppelter Hinsicht heute eine persönliche Folge. Erstens, weil wir sie, wie haben sie denn genannt überhaupt?
Was ist das Wording dieser Folge?
Zehn Songs aus den 90ern, die mein, in Anführungszeichen, Leben geprägt haben, nämlich nicht meins. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine persönliche Folge, Stefan, wenn uns die Gäste ausgehen.
Wenn uns gar nichts mehr einfällt.
Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, laut Johannes Oerding. So, und Johannes hat uns, als wir ihn darauf ansprachen und fragten, ob er uns da mal eine Liste bereitstellen könnte und möchte, hat er das sehr gerne getan. 20 Songs waren's. Wir haben 10 rausgeworfen, nicht weil wir die doof finden, sondern weil wir die schon mal hier anderweitig thematisiert haben. Wenn du aus Gründen trotzdem sehr gerne über die anderen sprechen möchtest, wir werden dich nicht aufhalten. Wir haben Zeit. Ich würde dich sehr gerne mal kurz vorstellen. Ich hoffe, ich mache nicht so viel falsch. Ich habe gerade gesagt, es wird in doppelter Hinsicht eine persönliche Folge. Erstens wegen dem, was ich gerade gesagt habe und zweitens, das muss ich als Disclaimer gleich dazu sagen, wir kennen uns persönlich, wir sind zusammen zur Schule gegangen, gleiche Jahrgangsstufe, nicht gleiche Klasse, ab der Oberstufe dann schon, in Geldern. Und gibt es eigentlich, das möchte ich auch vorab fragen, gibt es so einen Wettbewerb, wer der berühmteste Promi des Friedrich-Spiegel-Gymnasiums Geldern ist? Johannes Oerding oder Till Reiners? Ich glaube Johannes Oerding.
Das entscheidet natürlich Wikipedia, wenn man guckt, die berühmten Söhne und Töchter der Stadt. Und ich glaube, ich stehe vor Till Reiners. Aber wir kennen uns, wir mögen uns, wir schätzen uns. Gab sogar mal die Überlegung, hallo erstmal an alle Zuhörer, gemeinsame Sache zu machen. Also sprich einfach mal ein Comedy-Konzert sozusagen. Also das haben wir uns irgendwie mal fest vorgenommen.
Hast du denn da schon so einen goldenen Schlüssel zur Stadt oder gibt es eher entsprechende Würdigungen in eurem Heimat?
Ja,
wenn ich das mal so sagen darf, ohne jemals da gewesen zu sein.
Ich stehe tatsächlich im goldenen Buch der Stadt Geldern. Das ist tatsächlich so. Der erste auf der ersten Seite steht Kaiser Wilhelm und auf der 724. Seite stehe ich. Da reiht man sich dann ein. Und das ist natürlich irgendwie schön. Aber Fabian hat es gesagt, wir kennen uns seit der 5. Klasse, würde ich mal sagen. Und richtig dann erst zum Abi hin. Ich verbinde da wahrscheinlich genau wie du, Fabian, so viele schöne Geschichten mit der Heimat und es ist einem so wichtig,
dass nicht nur schöne, also ich.
Ja, okay, nicht nur schöne, aber dass okay. Es einem trotzdem irgendwie gefällt, wenn man ja da auch willkommen ist, auch als Künstler.
Ja. Und dieses Comedy-Konzert mit Till Reiners soll dann in der Schulaula stattfinden, nehme ich an?
Also so konkret sind wir noch gar nicht geworden. Es gab die Überlegung, wie wäre es denn, wenn wir... Du machst ein Stand-up und ich mache danach ein Konzert oder andersrum ein Konzert, dann gibt's Stand-up. Mhm. Das gab's mal wirklich so als kleine Überlegung und jetzt müssen wir das nur irgendwie konkretisieren.
Till Reiners, wenn du das hörst, du bist auch herzlich eingeladen in diesen Podcast.
Zum Reenactment des Smells Teen Spirit Videos. Wenn ihr eure Turnhalle abfackeln wolltet, das ist eure Chance.
Die schöne Aula.
Wie habt ihr euch denn, ich war ja nicht dabei, aber wie wart ihr, was wart denn ihr für Schüler, wie habt ihr euch damals so beäugt? Welche Typen wart denn ihr? War bei dir, also war Johannes schon immer der Schwarm, der
darf
Star
ich
in the
sagen?
Making? Waren immer alle neidisch?
Kurz, damit das Chronologische nicht verloren geht und dann antworte ich ehrlich auf diese Frage. Du bist im Dezember 81 in Münster geboren,
richtig.
In Geldern, Kapellen aufgewachsen, wo mir früher gar nicht klar war, dass du Geldern gehört. Ich dachte, das wäre schon Issum, also eher so Liebesaltecke. Und du hast 4 Geschwister. Mhm. Einer von denen ist mittlerweile Lehrer an der alten Schule. Mhm. Lehrer oder auch?
Ja, der hat sich jetzt auf den Schulleiterposten beworben, soweit ich weiß.
Na, siehst du mal, diese Karriere in der Familie Oerding.
Die Oerding 5.
Genau.
Schon wieder 5.
Abi 2001 gemacht mit dem selten dämlichen Motto Glabiatoren.
Ja.
Gibt's coole Abi-Titel, Abi-Motti? Mein Vorschlag war ja damals Fabian, wurde nicht angenommen.
Ja, den haben wir tatsächlich, das glaube ich, mit einer Stimme nur verloren.
Aber ist ganz schön gut, ist mir noch nie aufgefallen.
Oder Kohlrabi.
Fabitur, Kohlrabi.
Ach, ganz kurz, ich möchte auch noch mal kurz was sagen. Wir haben nämlich hier einen Zeitzeugen auch noch mit im Raum. Rita ist da, eine gute Freundin, können wir auch rausschneiden später. Aber das heißt, alles, was du jetzt sagst und ich sage, dass wir haben jemanden hier, der immer den Fake-Check machen kann.
Genau, das so. War alles ganz anders. Der erste Podcast vor Publikum und ja. Dann noch so kritischen.
Ja. Absolut.
Und Bekannten. So, jetzt zu der Frage, die du gerade gestellt hast, Stefan. Johannes war mir anfangs immer ein bisschen suspekt.
Mhm.
Denn Johannes war erstens in der Nachbarklasse, fast die 5C oder?
5B war ich.
B. Mhm. The Others. Ja, und die, das wurde, war immer so ein bisschen, wahrscheinlich in vielen, vielen Schulen ist die so einen ländlichen Umkreis so einziehen, war das so ein bisschen auch nach Herkunft, kann man ja nicht anders sagen, ja. Aufgeteilt. Also ich war mit den Neukerkern in einer Klasse. Du eher Kapellen, ist so um die Ecke. Mhm. Und die waren dann natürlich schon ein bisschen suspekt. Viele waren dann auch so ein bisschen prollig, manchmal fand ich. Es gab Skater, die ich eigentlich immer cool fand, aber das war so ein bisschen Parallelwelt in der Nachbarklasse im Flur. Und Johannes war mir, Achtung, aus den folgenden Gründen unsympathisch damals.
Oh.
Nur am Anfang. Deswegen kann ich es ja sagen. Es ist ja gut ausgegangen, sonst wirst du heute nicht hier sitzen.
Ist gut.
Na, er wirkte immer, wenn man ihn nicht kannte, nicht persönlich, so ein bisschen arrogant, weil, und das ist natürlich, sagt das mehr über mich als über Johannes aus, in Wahrheit schwang da natürlich viel Neid mit. Johannes war, anders als ich, jemand, dem in meiner Wahrnehmung alles relativ schnell gelang. Du warst, glaube ich, ein ganz guter Schüler.
Ja, so, anfangs.
Du warst Fußballer. Hast da schon damals recht gut gespielt. Und ich wusste auch, dass du singst, auch schon früh mit Musik angefangen hast. Grob wusste ich es, aber als dann irgendein Schul-AG war und du dir die Gitarre in die Hand nahmst und gleich da irgendein, ich weiß nicht mehr, was für ein Riff gespielt hast, dachte ich, scheiße, der Blödmann kann auch noch Gitarre spielen. Und ich bin froh, dass ich mir die Schuhe binden kann heutzutage. und dann sah der ganz gut aus, war bei den Mädchen irgendwie beliebt, glaube ich, das müssten, Rita, stimmt es?
Ich war mit dir zusammen.
Fuck, das wird dir sehr so, und dann fand ich es natürlich noch gemein, dass ich gemerkt habe, scheiße, das ist ja eigentlich doch ein ganz netter Kerl. So, als wir dann
zu allen Überfluss. Man kann ihm doch nicht mehr in Strick draus binden.
Pfadfinder ist er auch noch.
Alles richtig gemacht.
Fähnchen, Fieselschweif. Nee, so hieß die nicht. Wie hießen die?
Man hat ja von Jahr zu Jahr immer neue Namen gekriegt. Ich hieß mal die Wildschweine, dann hießen wir auch mal die Eichhörnchen oder die Skippies. Also, man hatte mehrere Pfadfinder-Namen.
Die Skippies.
Aber erzähl mal weiter, ich finde das super geil.
Ja.
Ich finde das schön.
Und, spätestens dann war ich ja nicht nur Fan von dir und auch vielen deiner Bandkameraden, Kameradinnen, als ihr dann die, so wird es heute genannt, Schülerband gegründet habt, Groove Keller, was mir ja nicht als Schülerband vorkam. Wenn man selbst ein Schüler ist, denkt man, das ist halt eine Band. So,
ja. Gibt
es noch was anderes? So wie ich in der 5. Klasse die Leute in der Oberstufe gesehen habe und dachte, das sind die erwachsensten Menschen der Welt.
Absolut.
Und dann war ich selbst in der Oberstufe und habe gemacht, denkst du, ich bin der jüngste Trottel auf der Welt.
Ja. Und wenn du die heute siehst, die in der Oberstufe sind, denkst du, das sind ja Kinder.
Ja.
Also
ja. Das
ist Wahnsinn.
Ja. So, die Band hieß Groove Keller. Ihr habt, sag wie du siehst, aber so eine Art Soul Funk gespielt. Ihr wart, ich glaube, 11 Leute.
Ja.
Oder? 11? Okay. Mit Saxophon, Schlagzeug, Bass. Was gab's noch an Soul-Instrumentarium?
Naja, richtige Bläser-Section haben wir gehabt. Wir haben wirklich drei Posaune, Saxophon, Trompete gehabt. Haben so ein bisschen diesen Blues Brothers-Film gefahren. Und dann fing ich schon damals an, meine eigenen deutschen Texte dort einzuarbeiten und Songs irgendwie unterzujubeln zwischen Everybody Needs Somebody und Marvin Gaye-Songs. Kam dann irgendwie auch so eine Art Deutsch-Pop. Soul, Party, Disco, Funk dazwischen.
Und da hat man schnell gemerkt, nicht nur, dass du ein Ausnahmesänger bist, weil wenn man sich rückblickend viele Schülerbands anguckt, dann war das okay für die Zeit, aber da ist dann, das war's dann. So, da hat man aber wirklich, also ich schon gemerkt, dass da nicht nur mehr in dir schlummert, sondern schon da ist. Also du warst eine tierische Rampensau, bist du ja bis heute. Du warst nicht der alleinige Sänger in der Band. Es gab noch Christian Konrads, der, ich glaube, keine Musik mehr macht oder nur hobbymäßig?
Doch, er macht hobbymäßig, singt er noch tatsächlich und hier mit dem High Fidelity Orchester. Es gibt da auf bei uns in der ehemaligen Region, da ist er auf jeden Fall noch am Start. Ah. Aber halt eben, ich glaube, eher als Nebensache.
Genau, also ist noch nicht im Vorprogramm von in der Stadiontour von Johannes Oerding aufgetreten.
Noch nicht.
Noch nicht. Vielleicht bald als Backing-Sänger. So, und das war halt immer super Party, ihr habt auf irgendwie Schulfesten, Stadtfesten, was auch immer gespielt. Du hast gerade gesagt, was für eine Musik das war. Sie erinnert mich an wie I'm a Soul Man, Son of a Preacher Man, dieses Wild Wild West, Will Smith, Men in Black. Und Let Me Entertain You war immer ein großer Höhepunkt, wenn du Robbie Williams gecovert hast oder ihr.
Wenn man das so hört, ist schon hart, ne? Also wenn ich diese Setlist so höre. Aber ja, das war eine gute Zeit.
Ja, aber es war's. Man wusste auch so ein bisschen, was passiert, weil ihr habt natürlich auch gewisse Standards gehabt. Euer Schlagzeuger, der dann immer seinen komischen Taubenschlagsong am Ende gesungen hat.
Ja.
So, gehört irgendwie dazu, kann man heute doof finden oder nicht.
Ja.
Aber ihr wart eine Marke, wo man schon merkte, okay, da passiert vielleicht mehr, vielleicht nicht mit dieser Band. Die ist dann ja irgendwann, habt ihr sie jemals offiziell aufgelöst? Oder?
Nee, es gab, glaube ich, letztens noch ein Revival irgendwo, aber ich konnte nicht. Das wurde das nur verschoben.
Das ist ein ganz Early-Double dahin geschoben.
Ja, ich glaube aber, befreundet sind immer noch alle, das ist halt geil und wir schwelgen manchmal, wenn wir uns dann über den Weg laufen, meistens ist das, wenn ich auf Tour bin und dann kommt mal jemand aus der Band vorbei oder mit Christian Connors habe ich noch super engen Kontakt, wir treffen uns regelmäßig und dann schwelgt man natürlich in den alten Geschichten und Erinnerungen, aber ich glaube, das Revival, ob das wirklich stattfinden wird, werden wir sehen.
Du bist nach dem Abi, glaube ich, erstmal nicht nach Venlo gezogen, aber ich glaube, du hast dich dort eingeschrieben, um VWL oder sowas, war das, glaube ich, zu studieren.
Ja, um es kurz zu machen, ich habe auch versucht, in Deutschland zu studieren. Ich war in Düsseldorf, ich war in Duisburg, Essen an der Uni und bin jeweils immer nach 2-3 Wochen gegangen, weil mir das nicht so gefallen hat. Und irgendwann las ich dann über Venlo, über das holländische Studiensystem und das hat mir irgendwie besser gelegen. Es war eher so schulklassenmäßig und ein paar mehr Bildchen in den Büchern als Zahlen. Und dann habe ich in Venlo studiert, ja.
Hast du es abgeschlossen?
Ja, Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Marketing, bin Diplom.
Na, sieh mal an, wenn es mit der Musik nicht mehr läuft, dann
oder?
Müssen wir
aber ich war auf meiner eigenen Diplomvergabe war ich nicht da, weil ich zum Fußball-Länderspiel musste. Und
man muss Prioritäten setzen.
Ja, muss Prioritäten. Ja.
Du bist nach Hamburg gezogen, unter anderem, oder ich glaube auch wegen der Musik. Du hast damals bei Soul Lounge gesungen. Mhm. Das war diese Band oder Kollektiv oder sowas, wo auch Roger Cicero damals drin war. Ne?
Ehemals Cultured Pearls. Vielleicht sagt euch die diese Band noch was. Und dann ist daraus so eine Soul-Session-Kombo entstanden. Roger Cicero war der Sänger, Astrid North, Miss Platinum Root. Viele waren immer dort und haben gesungen. Und ja, ich bin dann irgendwann in die Fußstapfen von Roger getreten, als seine Solo-Karriere losging. Ja.
Wie lange hast du das gemacht?
Bestimmt 5 Jahre oder so, 5-6 Jahre.
Mhm. Und parallel offensichtlich an der Solo-Karriere gearbeitet. Und die ging dann ja gleich ganz gut los. Dein Solo-Debüt, Erste Wahl, erschien ursprünglich 2007 und dann 2009 nochmal auf dem Major-Label, wo du bis heute unter Vertrag stehst. Und da kannst du mir gleich genau sagen, wie das zeitlich war. Aber ich habe dann so als Außenstehender, der dich aber natürlich aus persönlichem Interesse, der das Ganze ein bisschen beobachtet und begleitet hat, war krass überrascht, wie schnell das sehr groß wurde. Du hast Supports gespielt für Joe Cocker und Simply Red. Du hast dann mit den Scorpions und Peter Maffay gearbeitet, bis heute ja auf verschiedene Arten und Weisen. Du schreibst auch für Peter Maffay, glaube ich. Ne? Und hast dann plötzlich, ich weiß nicht, was zum ersten Mal der Fall war, die Barclays Arena in Hamburg ausverkauft. Mittlerweile Stadion-Tourneen, Sommer-Open-Air-Tourneen, die alle mit 50.000 plus Leuten ausverkauft sind. Das ist heute. Wann hast du gemerkt, dass das klappt?
Also zuerst muss ich sagen, ich finde es krass, wie unterschiedlich man das wahrnimmt. Du sagst, das ging relativ schnell. Ich würde sagen, ich habe extrem langsamen, zwar vielleicht stetig wachsenden Weg hingelegt. Ich habe mit 17, 18 meinen ersten Künstlervertrag gehabt in Hamburg bei Peter Hoffmann in Vögelsen bei Lüneburg. Peter Hoffmann hat unter anderem auch Tokyo Hotel entdeckt und dergleichen, also es war ein Produzent. Und ich dachte schon da mit 17, 18, jetzt geht's los, das ist Hollywood, jetzt komme ich groß raus. Und eigentlich wurde ich eher von der Öffentlichkeit wahrgenommen mit 30, würde ich sagen, mit meinem 4. Album. Also da liegt so viel Zeit dazwischen. Wo ich halt eben eigentlich nur geackert habe im Sinne von Vorband spielen, Demo-Jobs in Studios arbeiten, bei Gala-Bands aushelfen, kleine Konzerte in Kneipen gespielt etc. Deshalb kommt mir das total anders vor, wie du es gerade beschreibst. Und jetzt bin ich 42 und du siehst, das ist ein extrem langer Weg. Aber es ist immer lustig, wie das dann außen wahrgenommen wird, dass das halt alles so gut ging. Hm. Oder,
also wenn man jetzt zurückblickt, denkt man sich oder weiß man, Johannes Oerding, der ist ja jetzt seit gefühlt 10, 15 Jahren, ist der around und du bist ja, das kann ich ohne dir Honig ums Maul zu schmieren sagen, du bist ja einfach einer der bekanntesten und erfolgreichsten Popsänger Deutschlands, vielleicht auch wegen dieses Durchhaltevermögens, weil du so lange dabei bist. Du moderiertest schon mehrfach und ich glaube in Zukunft wieder Sing mein Song.
Mhm.
Du warst mal beim Bundesvision Song Contest für Hamburg, glaube ich.
Ja.
Bei Joko und Klaas.
Zweiter geworden, hinter Bosse.
Ah, ja. Naja, gut. Gut für Bosse.
Aber ich zahle sie im Heim. Nee, kann ich noch nicht sagen. Wann kommt der Podcast raus?
In zwei Wochen.
In zwei Wochen? Ah, kann ich noch nicht sagen. Scheiße. Okay, das war ein Cliffhanger. Okay. Das erfahrt ihr in der nächsten.
Du warst auch mal Hutträger des Jahres.
Ja, mein größter Preis war Hutträger des Jahres 2019, ja, muss ich sagen.
Konntest du nicht verteidigen.
Gegen wen setzt man sich denn da durch?
Ja, gegen Leute wie Lindenberg.
Oh und, ja, oh, Lindenberg geschlagen.
Und keine Ahnung, wer war da noch bei, ach, was weiß ich, mittlerweile Max Mutzke oder sowas und dergleichen. Egal, zähl weiter, das ist geil.
Sieben Alben, Plan A, erschien 2022. Mhm. Möchtest du heute exklusiv sagen, wann das nächste Album rauskommt?
Ja, kann ich sagen. Ich denke Anfang 2026 erst, weil ich ja jetzt gerade Pause mache ein ganzes Jahr und ich fange auch wirklich erst nächstes Jahr, also 25 an, mir Gedanken zu machen, beziehungsweise meine Gedanken, die ich mir schon gemacht habe, aufzuschreiben und umzusetzen.
Ich möchte, bevor wir gleich zu deiner Liste, also dem Kernstück dieser Folge kommen, möchte ich gerne, wo wir schon so persönlich plaudern und wir hier keine Scheuklappen vor den Mund, wie sagt man? Kein Blatt vor den Mund.
Kein Blatt vor den Mund.
Redewendung. Wer im Glashaus sitzt, darf ruhig mit Stein. Nein, also, wer anderen eine Grube gräbt, ist selber schuld. Keine Ahnung. Den Spruch hat Christian Schwessel früher mal gebracht.
Ja.
Oh Gott, hört das jetzt und denkt so, ey, geht in eure Kneipe und haltet die Klappe. Redet halt in Ruhe über eure persönlichen Erinnerungen. Es geht heute nicht nur um Nostalgie, keine Sorge. Was ich aber gerne als These in den Raum stellen möchte, das hast du oft gehört und du wirst mich nicht missverstehen, das ist nicht despektierlich gemeint. Als du anfingst mit deinen Soloplatten und es wurde dann langsam sukzessive immer größer und die Konzerte wurden größer, das Erfolgsrezept deiner Musik habe ich damals, also dann so Ende der Nuller, so verstanden, dass du Musik für Mütter und ihre Töchter machst, in erster Linie. Das war, glaube ich, die Hauptzielgruppe. Also das hast du ja nicht ausgesucht.
Nee, habe ich nicht ausgesucht. Natürlich aber
nicht.
Mütter lieben mich, das stimmt, ja.
So, pass auf, Mütter lieben dich, Töchter lieben dich. Und jetzt, 15 Jahre später, finde ich, mittlerweile ist es, das klingt total herablassend, so ist es gar nicht gemeint. Mittlerweile Großmütter, Mütter und Töchter. Also ich will damit sagen, es ist ja auch eine krasse Leistung, so generationenübergreifend Leute zu erreichen. Mit der Altersklasse meine ich, meine Mutter zum Beispiel findet deine Musik gut, viele andere Mütter unserer Generation wahrscheinlich auch. Viele Menschen, Frauen, aber auch Männer natürlich, heutzutage finden dich gut und deren Kinder, ob Töchter oder Söhne.
Ja.
Und das finde ich schon enorm. Ich hoffe, das ist nicht als Beleidigung aufgefasst, aber beobachtest du das selbst?
Also ich nehme das überhaupt nicht als Beleidigung wahr, ganz im Gegenteil. Es ist, du hast gerade gesagt, man sucht sich nicht aus, seine Zielgruppe, oder beziehungsweise es machen viele, dass sie vorher der Zielgruppe festlegen und dann danach Musik machen. Hm. Das ist ja für mich der völlig falsche Ansatz, um irgendwie ehrliche Musik zu machen. Sondern du machst die Musik und dann bildet sich eine Gruppe, die da kommt und klatscht und irgendwie ein Ticket kauft. Lustigerweise habe ich gestern nochmal reingeguckt mit meinem Management Spotify-Hörer und wir sind mittlerweile fast ausgeglichen bei irgendwie 60% Frauen und 40% Männer sind mittlerweile dabei. Das heißt, über die Jahre hinweg wurden die Männer gezwungen mitzukommen auf Konzerte und dergleichen oder sie mussten Sing Mein Song gucken oder The Voice, was auch immer und mussten sich damit abfinden und kommen jetzt auch. Also das freut mich natürlich, dass es mittlerweile so drei Generationen sind, vorwiegend natürlich die glaube ich, eher weiblichen Zuhörer, weil das ist halt Mainstream. Das ist so, Mainstream klingt, ist ein schlimmes Wort, aber ich freue mich natürlich, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und wenn das dann so generationsübergreifend ist, ist für mich einfach nur ein schönes Kompliment, weil scheinbar die Musik zeitlos ist.
Ja.
Und das war eigentlich auch immer mein Ansatz, eher zeitlose Musik zu schreiben. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Song mit dem fragwürdigen Titel Heimat, den ich geschrieben habe. Eigentlich sollte eigentlich Hamburg heißen, aber ich irgendwie hieß Heimat. den hätte ich vor 30 Jahren schreiben können. Kann man in 30 Jahren schreiben, weil der einfach so allgemeingültig ist. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz hohes Ziel bei mir immer, dass man einen Song schreibt, der nicht zwangsläufig nur auf eine Sekunde passt oder so.
Und du hast ja immer schon, auch einen Unterschied zu vielen anderen Künstlern, Künstlerinnen, die im Mainstream auch Erfolg haben, immer schon selbst geschrieben und auch die Musik.
Ja. Genau so. Ich immer versucht auch zu komponieren und zu texten. Hat natürlich auch mittlerweile mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, die immer mal wieder auftauchen. Aber das war mir immer wichtig, weil ich finde, das ist das erste Zeichen dafür, ist das glaubwürdig oder nicht, was da gesungen und geschrieben wird.
Ist es vielleicht auch ein Vorteil gewesen für deine Karriere, dass du in meiner Wahrnehmung nie den einen riesengroßen Hit hat, den alle kennen, mhm, und den Rest hat sich nie jemand angehört, sondern dass du sukzessive, mhm, immer nachgelegt hast?
Mhm. Ich glaube, ein Vorteil war, dass ich relativ spät, wenn überhaupt, dann Radio-Hits hatte. Also davor mir eigentlich schon live alles erarbeitet habe. Ich habe ja wirklich 10 Jahre lang als Support-Act gespielt. Du hast gerade gesagt, Joe Cocker, Simply Red, damals Söhne Mannheims und viele internationale Acts waren mit dabei. Und mir erstmal ein Publikum erarbeitet habe, bevor ich dann wirklich wahrgenommen wurde in der Öffentlichkeit. Ich glaube, an guten Tagen ist bislang der größte Song, der hat es auch geschafft, irgendwie der meistgespielte 2019 zu sein. Das ist schon ein Vorteil gewesen, dass man sich so hintenrum angeschlichen hatte. Man wurde dann auch weniger beäugt und die Hits wurden weniger verglichen und dergleichen. Und man musste sich nicht selbst kopieren, weil man Angst hatte, man kackt wieder ab, wenn man nicht noch einen weiteren Hit hat. So. Und deshalb würde ich sagen, im Nachhinein ist alles gut gelaufen. Ich bin vielleicht sogar einer der Letzten, die auch die Zeit bekommen haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ich durfte Alben machen und ich war ein Langzeitprojekt auch für die Sony, für die Columbia. Gesagt, das ist ein Albumkünstler, den bauen wir irgendwie vorsichtig auf. Heute gar nicht mehr möglich.
Das gäbe es nicht mehr, ja.
Nein, du kriegst heute keine Albumdeals mehr, wenn man so will. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du nicht sofort zuckst mit den ersten 1-2 Songs, wenn du nicht schon irgendwie 100.000 Follower mitbringst im Social-Media-Bereich, dann war's das schon.
Da ist das Alter ein Segen.
Da ist das Alter
der Letzte einer aussterbenden Spezies.
Ist so.
Da wir heute auch über heute reden möchten, aber es ist ein 90er-Podcast und wir später über die Songs reden, die du mitbringst. Ich habe mir in den letzten Tagen deine Alben alle nochmal angehört. Mhm. Und du hast ja auch einen Song, wo ich denke, der ist vielleicht der Song zu diesem Podcast hier, Schnee von gestern. Mhm. Wo es so um Nostalgie geht und alles irgendwie neu, spannend. Schöne Textzeile. Unsere Eltern waren damals so alt wie wir jetzt.
Ja.
Muss ich auch erstmal kurz mal überlegen, was das bedeutet. oft zurückgeträumt.
Jeder hat diesen einen Soundtrack, jeder hat einen Summer of 69. Es war 1996, fettes Brot und wir sangen nur noch geil. Wärst du manchmal nicht gern geblieben in der Zeit, in der so viel beginnt? Dem Moment, der nie enden soll, doch wie Sand durch deine Finger rinnt.
Mal abgesehen von der Musik, die Songs, über die wir gleich reden, gibt's irgendwas, was du von früher gerne wiederhaben willst und was auf keinen Fall?
Im Allgemeinen?
Also ja, allgemein musikalisch, privat, whatever.
Naja, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie den technischen Wandel verflucht oder dergleichen, weil ich da selber auch von profitiere. Aber ich manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Privatsphäre für alle Menschen, also dass nicht gleich alles, was vielleicht passiert, gesagt, gemacht wird, irgendwie zerlegt, aus dem Kontext gerissen wird und Leuten auf die Füße fällt. Das, glaube ich, ist ein großes Problem unserer Zeit. Das finde ich schön. Für mich persönlich würde ich auch mal gerne wieder irgendwie in der Öffentlichkeit mich da richtig daneben benehmen können, so, ohne dass irgendwie jemand ein Foto macht oder mich filmt dabei.
Kannst du mal kurz ein Foto machen, Rita?
Das ist tatsächlich so. Das hat sich einfach geändert. So, ich kann natürlich... Da wundern sich immer meine Freunde manchmal, wenn wir auf dem Deichbrand-Festival sind oder auf irgendeinem Festival oder im Urlaub sind und ich sag dann, ja, können wir gerne machen, aber ich müsste dann irgendwie hinten rumgehen oder wir müssen uns irgendwo dahinstellen. Hä, wieso? Ja, okay, da seht ihr gleich. Und dann ist es halt so, dann hat er alle keine Ruhe, so gefühlt. Das würde ich mir freuen, ein bisschen mehr wieder Privatsphäre, aber das ist auch das Einzige, was manchmal nervt an dem Job. Deshalb überhaupt kein Jammern. Und politisch natürlich, da würde ich ganz gerne das Rad zurückdrehen, nicht zu weit zurückdrehen, weil das, was gerade passiert, hatten wir ja auch schon mal. Von daher, ja, aber eigentlich versuche ich mich immer anzupassen an das, was gerade passiert.
Du hast noch einen anderen Song, 100 Leben, der auch so ein bisschen nostalgisch ist. Da singst du, dass du als Jugendlicher... Oder wir, du redest ja nicht nur in der Ich-Form, sondern manchmal auch, das ist ein bisschen allgemeingültiger, viel gesehen und erlebt, dass es gut für 100 Leben reicht. Und da geht's um diese Jugend. Du singst auch von Freitags vorglühen, was wahrscheinlich viele Dorfkinder irgendwie kennen, auch unter dem Begriff. Findest du wirklich, dass du als Jugendlicher genug für 100 Leben erlebt hast, denn meine Erinnerung ist eine andere. Wenn ich zurückdenke, denke ich so, ja, gab coole Zeiten, aber im Nachhinein hat man auch viele Jahre einfach zu wenig aus dem gemacht, was man vielleicht hätte machen können, was immer Quatsch ist. Mhm. Natürlich kann man sagen, hätte ich früher gewusst, das und das, hätte ich noch irgendwie ein Instrument gelernt. Es war ja alles okay, so wie es war. Mhm. Aber nimmst du das wirklich, wirklich so wahr?
In dem Moment, als ich den Song geschrieben habe, habe ich gedacht, dass ich schon viel erlebt habe. Aber da habe ich nicht gewusst, was alles noch kommt. Und dass das dass wirklich noch viel, viel, viel vor der Tür ist. Es ist auch immer so eine Phase beim Songwriter. Weil du gerade auch diesen Song erwähnst. Es gibt so eine Zeit, wo man dann anfängt, so ein bisschen nostalgisch zu werden. Ich glaube, das ist passiert, ist bei mir so mit Ende 30, Mitte 40 passiert, wo man eher zurückdenkt und guckt und nicht mehr so nach vorne denkt, mit dem Drive auch nach vorne. Was du als Jugendlicher noch hast, mit 18, 19 liegt dir die Welt zu Füßen und alles liegt vor einem. Und dann irgendwie habe ich mit Ende 30 gesagt, jetzt habe ich schon ein bisschen was hinter mir, schreibe ich doch mal darüber. Jetzt wiederum merke ich, dass ich gar nicht mehr so nostalgisch denken möchte, sondern wirklich eher im Hier und Jetzt schreiben möchte auch.
Ja, ist schön, dass du trotzdem zum 90er-Podcast kommst.
So, oder? Ja, hast du recht. Aber 100 Leben. Ich glaube, ich hatte bis dato auch schon gefühlt viel erlebt. Ich beziehe das auch ganz viel auf mein Musikerleben, dieses Rumkommen und dann eigentlich etwas einzuschlagen, was nicht so geplant war. Also, und vielleicht habe ich das subtil für mich so entschieden. Ich werde irgendwann auf der großen Bühne stehen und werde singen, aber so richtig gewusst hat es keiner, glaube ich. Lottogewinn für mich.
Wie viele Karrieren, die gut laufen, wie viele gibt es dafür, die dann nicht so gut, ja, in Anführungszeichen laufen? Erfolg ist ja auch immer eine subjektive Definition.
Absolut.
Ja, muss ich vor 50.000 Leuten stehen oder reicht das, wenn ich einen tollen Song geschrieben habe, um bei Musikern zu bleiben? 20 Songs hattest du geschickt, 10 Songs kommen. Bevor wir damit jetzt einsteigen, möchte ich nur, ich hoffe, ich darf jetzt in dem Falle hier aus WhatsApp-Nachrichten von dir zitieren.
Ja.
Du hast 20 Songs geschickt und schriebst so, Alter, ich habe so viel Musik in den 90ern gehört, schwer sich für 10 entscheiden. Ich nehme mal die Songs mit den meisten Anekdotenpotenzial, auf die freuen wir uns gleich. Und dann schriebst du noch, es fällt übrigens auf, dass die Künstler an den 90ern dazu neigen, Verschwörungserzähler oder Kinderschänder zu werden.
Ja, naja, also das, ja.
Da habe ich dann kurz gedacht so, okay, er will jetzt mit uns über R. Kelly und P. Diddy und weiß nicht, wen auch reden, was ja musikalisch nicht so weit entfernt war von dem, was du damals gehört hast und auch gemacht hast, so musikalisch gesprochen, ne? Respekt. Nein, darum geht's nicht. Es geht um 10 andere Songs, die Johannes Oerdings Leben geprägt haben. Und damit steigen wir jetzt ein in den ersten ohne Ranking. Das war Johannes, glaube ich, noch wichtig zu sagen.
Ja.
Chronologisch durchs Jahrzehnt.
Genau, das ist wirklich eine Liste. Ich kann mir vorstellen, Fabian, weil da sind wir gar nicht gekommen, dass ich dich beschreibe, wie ich dich wahrgenommen habe früher als...
Oh ja, bitte.
Das wollte ich extra.
Jetzt ich wollte ich eigentlich zumindest noch in zwei, drei Sätzen Retour machen. Nein, also ich habe dich immer als sehr, sehr warmherzigen Menschen wahrgenommen, aber eben auch als jemand, der extrem nerdig in Musik, in Musikfragen war, was du heute auch im positiven Sinne für mich immer noch bist. Aber auch sehr engstirnig, was den dein Musikgenre anbelangt. Also für dich war früher wirklich, keine Ahnung, dann doch eben die Indie-Bands, der Grunge, alles, was so in unserem alten, in der alten Disco 7 gespielt wurde, das war deine Welt, dein Bereich und alles drumherum wurde eher belächelt, sag
du
ich
warst
mal.
So
und ich war genau das Gegenteil. Ich bin natürlich ein altes Popschwein und habe einfach alles gehört und habe mich mit wirklich jeder Musik sozialisiert. Wir könnten wahrscheinlich jetzt trotzdem über Pearl Jam und Nirvana und dergleichen reden, weil das hat uns verbunden. Aber, und das finde ich schön, weil du es gerade auch bei mir gesagt hast, du hast gesehen, dass ich auf jeden Fall diesen Weg einschlagen musste. Und bei dir war das mir eigentlich auch klar, dass du diesen Weg einschlagen wirst, dass irgendwas mit Musik da stattfinden wird, weil du deiner Leidenschaft ja immer noch folgst. Ja.
Dankeschön.
Aber ich habe dich gemocht.
Ich dich auch.
Und zwar immer schon.
Und jetzt führen diese Wege wieder zusammen.
Ja. Naja, also du hast recht, also engstirnig, stirnig. Man denkt als Jugendlicher, die Musik, die man hört, ist die einzig richtige. Absolut. Und irgendwann merkt man natürlich, naja, ich verstehe schon, warum jemand irgendwie die Backstreet Boys geil findet. Die ich aber auch cool fand damals schon, bis auf Everybody. Und im Rückblick wird man ja offener.
Ja, absolut, absolut. So.
Ist ja auch eine Frage des Jahrzehnts. In den 90ern gab es ja auch, zumindest anfangs des Jahrzehnts, gab es ja auch einfach noch diese ganz klaren Genres und so. Also das diese Lage und Camps, entsprechende Kleidungsstile ja auch. Also da war ja auch irgendwie klar, wenn du Baggy Pants und Caps hast, dann findest du wahrscheinlich Cypress Hill und die Beastie Boys gut und hörst vielleicht nur irgendwie heimlich Blümchen. Ja, also das hat sich ja spätestens, glaube ich, in der zweiten 90er Hälfte erst wirklich erledigt, dass so diese Mauern gefallen sind. Also es ist gar nicht unbedingt deine Schuld, Fabian.
An dieser Stelle
deiner Zeit.
An dieser Stelle ein kurzer Aufruf, damit Stefan sich in diesem persönlichen Retro-Talk ein bisschen mit gemeint fühlt zumindest oder auch abgeholt fühlt. Wenn jemand diese Folge hört und Stefan aus seiner Jugend kennt.
bitte haltet die Klappe.
Bitte meldet euch, wir laden euch sehr gerne ein. Eine ganz große Bühne. Erster Song.
Jeder hat es erkannt, Rage Against the Machine, Killing in the Name, eben nicht Killing in the Name of. Das macht mich vollkommen wahnsinnig, dass niemand weiß, wie, inklusive mir, wie dieser Song eigentlich heißt. Jeder geht davon aus, dass der Killing in the Name of heißt. Es gibt noch ein paar andere Songs, die so sind. Es weiß zum Beispiel auch keiner, wie I Will Walk 500 Miles von den Proclaimers heißt. Der heißt I'm Gonna Be in Klammern 500 Miles. Niemand wird aber jemals 500 Miles sein. Also völlig idiotischer Titel für, es ist unglaublich, dass das sowas auch in den 90ern noch möglich war. Da würde heute jede Marketingabteilung sagen, Alter, das können wir nicht machen. Wir können nicht einen Song irgendwie rausbringen, von dem der Titel sich einfach nicht erschließt oder in der Form auch gar nicht aus dem Song irgendwie vorkommt. Heute muss das ja alles viel schneller gehen.
Manche Titel weiß man, wie sie heißen und hießen und niemand hat es korrekt geschrieben. What's the Story Morning Glory zum Beispiel.
Genau.
Oder Wetten, dass.
Wetten, dass weiß bis heute keine, wie man schreibt. Genau. Kommt da ein Komma und alles so. Also das.
Bei Rage hätte man jetzt sagen können, der Song hätte auch heißen können, I can do what they told you.
Genau.
Fuck you.
Oder fuck einfach. Ja. Ich glaube, das häufigste Wort in diesem, 17 Mal kommt es nämlich vor, ist fuck. Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
Davon gibt es keinen Johannes Oerding Song, ne? Mit Schimpfwörtern.
Ich glaube schon, dass durchaus irgendwo das eine oder andere Scheiße mit eingebaut wurde.
Okay, ja. Das
sind dann die B-Seiten, weißt du?
Genau, die keiner kennt.
Für die Väter.
Genau.
Damit die auch mal kommen. Das sind aber die gleichen Leute, die ja heute zu Rage Against the Machine-Konzerten gehen. Absolut. Ihre alte abgeschnittene Tarnhose noch rauskramen und dann im Publikum stehen und fuck you, I won't do what you tell me brüllen und montags morgens um 8 wieder beim Chef im Büro sitzen und irgendwelche Pitches machen.
Ja.
Genau.
So viel zur Revolution. Aber warum hast du den Song ausgewählt?
Ja.
Das ist, glaube ich, ist so ein Musikstil, der uns auch beide verbunden hat, Fabian. Habe ich gleich schon wieder Nackenschmerzen. Glaube ich, auch der einzige Band, zu der ich so mehr oder weniger auch mitgemoscht habe und geschubst habe und dergleichen. Mit One Way Apes, Lords of the Boards natürlich.
In einem Atemzug, bitteschön.
Ja, aber Rage war für mich das Erste, was ich gar nicht auf der Gitarre spielen wollte. Ich konnte, glaube ich, jeden Rage-Song andeuten. Ich habe es nie richtig geschafft, weil das wirklich virtuos ist, was diese Band gemacht hat. Aber wenn man dann einen Song drauf hatte, dann hat man den natürlich auch zu jeder Gelegenheit, bei jedem Projekt AG und bei jedem Auftritt irgendwie gespielt. Ich liebe die Energie bis heute. Das waren ja, glaube ich, nur drei Jungs auf der Bühne.
Vier. Drei Alben, vier Jungs.
Aber die auch live diesen krassen Sound zu entwickeln, diese Energie habe ich selten gesehen bei einer Band. Normalerweise rechnet man da mit irgendwie drei Gitarristen, die da irgendwie das volle Brett machen.
Ein Gitarrist und 80 Effektpedale.
Ja, oder so. Und also das beschreibt eigentlich so ein bisschen eher die coolere Zeit meiner Jugend mit Scheunenpartys und eben dann besagten Moshpits. Und da kann man wirklich, da hat man sich auch gefreut, wenn dann zwischen den Backstreet Boys und Girls Just Wanna Have Fun, dann eben mal so ein Rage reinkam und die Tanzfläche sich, also wirklich, man erstmal leerte geladen, und dann kamen die breitbeinigen Vollassis und haben sich gegenseitig geschubst oder wie hast du das wahrgenommen?
Genau so.
Ja.
Wir müssen jetzt aufpassen, nicht zu sehr über die zwei Läden zu sprechen, in denen wir waren. Nichts gegen diese Läden, aber damit könnte ich viele Leute nichts anfangen. Vielleicht aber gerade doch, weil es ja Stellvertreterläden sind für jede Kleinstadt, jedes Dorf in diesem Lande wahrscheinlich. Habe ich genauso wahrgenommen. Und das war dann auch so Anfang der Nullerjahre, kamen dann noch so System of a Down dazu, wo dann so drei, vier Songs vor allem drauf und wieder zurück.
Offspring.
Was ich mich gerade gefragt habe, als du Moshpit sagtest, es gab ja in dieser Zeit in den 90ern, gab es eine modisch fragwürdige Zeit, wo Jungs alle lange Haare und Pferdeschwanz trugen. Mhm. Hattest du nicht, oder?
Hatte ich nicht. Meine Langhaar-Rebellion kam erst mit Mitte 30. Also
Rebellionen jetzt.
Ja, es gibt das Album Kreise. Wenn ich das heute angucke und sehe, dann denke ich, was hat dich bloß so ruiniert? Warum hast du es gemacht? Ich weiß aber auch, warum ich es gemacht habe, weil mir jeder gesagt hat, du siehst mit langen Haaren scheiße aus. Und dann habe ich sie immer länger wachsen lassen, weil ich nicht aufgeben wollte.
Fuck you, I won't do what you tell me.
Genau, genau. Es war wirklich, das war meine späte Rebellion mit den langen Haaren. Hab aber die ganze Zeit gewusst auch, dass es mir nicht stand. Aber ich hab's durchgezogen.
Das sieht ein bisschen so aus, als ob du an dem Hut Haare angeklebt hast.
Genau, wie so dieser alte Otto-Gag. jetzt habe ich auch wieder einen Spoiler. Das liegt daran,
ich bin
zu lange in Berlin gerade unterwegs. Jetzt habe ich hier mein Mallet gemacht. Genau, aber das war genau die Zeit. Ich hatte keine langen Haare. Ich weiß gar nicht, warum.
Du hattest Dreads, oder Fabian?
Ja.
Ich hatte Dreads, da wird Rita auch die Augen verdrehen, nicht die Haare verdrehen. Ja. Die waren nicht gut. Das war hässlich, das war scheiße. Ich habe mir das sehr leicht vorgestellt, pflegeleicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und dann standen die und hingen zusammen. Und der, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, aber der bekiffte Skater aus Geldern, der mir die gedreht hat, der war halt auch beim Drehen bekifft. Und
so. Aber das war dein Markenzeichen, was vielleicht heute bei mir der Hut ist, seit 20 Jahren gefühlt. Du warst der Einzige, der das hatte. Du warst halt einfach die Marke, fand ich so. Also bei uns damit.
Modisch, aber auch unterhalb des Kopfes fragwürdig.
Fragwürdig, okay.
Gut, aber
Rage Against the Machine ist, glaube ich, für uns alle eine ikonische Band dieser Zeit. Deshalb wollte ich die mit reinnehmen.
Auch deshalb cool, auch dass wir damit anfangen, weil Leute, die dich nur als heutigen Musiker kennen, das vielleicht gar nicht so mit dir erst assoziieren würden, dass dich das auch geprägt hat. Warum nicht? Aber
Ja, absolut. Ja. Also, was ich gerade eingangs schon sagte, ich habe so viel unterschiedliche Musik gehört. Ich finde das auch Quatsch, immer zu sagen, ja, was hörst du? Ich habe alles gehört. Das ist eine schwierige Antwort, aber ich war total interessiert. Bei mir lief ständig Radio oder irgendwas aus den Zimmern meiner Geschwister, kam unterschiedlichste Genre.
Vier Geschwister natürlich.
Und deshalb habe ich auch eben alles wahrgenommen und mitgenommen und war nie so gefiltert in ein Genre. Und ich glaube, das spiegelt sich heute auch in meiner Musik wieder, weil ich will alles drin haben. Mal kommt ein souliges Element, mal kommt ein Hip-Hop-lastiges Element und dann wieder Pop oder Singer-Songwriter. Ja, und Rage war mit dabei.
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, will ich so ein, und die technischen Voraussetzungen dazu haben, würde ich gerne mal so ein Video zusammenstellen machen, der bestimmt viral gehen würde, mit Aufforderungen in Songs, die dazu animieren sollen, irgendwas zu machen. Zum Beispiel Everybody Dance Now oder so. Und dann immer Zack de la Rocha dagegen schalten, fuck you, I won't do what you tell me. Zum Beispiel auch im Lied der Schlümpfe von Vater Abraham, wie es losgeht. Der Flötenschlumpf fängt an. Yes. Fuck you, I want. Wie gesagt, wenn ich mal ganz viel Zeit habe.
Gute Idee.
Du hast noch nicht mal Zeit und musst dich um deine Karteileichen Social Media.
Ich habe mich so gemacht. Ich weiß. Ich mir fürs Alter vornehme.
Jo.
So wie sich Rage vielleicht doch nochmal irgendwie zu einer Reunion durchringen wollen oder sowas. Das war ja völlig verkackt zuletzt.
Vor 2 Jahren oder so haben
vor
die
mal fünf Jahren auch schon wieder. Fünf Jahre groß angekündigt, dann kam Corona, dann hat sich Zack irgendwie am Fuß verletzt und dann hieß es vor 2 Jahren von dem Drummer auch so, nee, das war's jetzt auch mal wieder. Also keine Ahnung, ob da nochmal zum vierten Mal was passiert.
Aber dafür kommt ja H-Blocks, glaube ich, wieder.
Stimmt, die deutschen
Rage Against the Machine. Sind jetzt auf Tour mit
30
Jahre Time to Move.
Genau.
Ja. Oh, geil.
Hört euch mehr dazu an, Folge 2 oder 3.
Folge 2.
Henning Wieland und Micky Beisenherz als.
Weiter geht's in unserem Countdown.
Ja.
Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen, kommt immer mal wieder in unserem Podcast auch vor. Also es ist auch so ein Dreh- und Angelpunkt, obwohl es ja eigentlich so der einzige 90er-Hit von Bruce Springsteen war. In den 80ern ja Dancing in the Dark, Born in the USA, dann 2001 wieder mit The Rising, einfach auch wieder große Hits. In den 90ern eigentlich nur diesen einen Hit. Aber also für mich auch so der, also sein berührendster Song, unglaublicher, die ganze Produktion einfach so, also dieser breitbeinige Rocke, der ja auch immer so, ich habe auch nie verstanden, wie der Gitarre spielt. Also das sieht auch immer so aus, als würde der die verdreschen. Also es ist immer nur so nach oben und unten geschrubbelt oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wie der überhaupt diesen Sound irgendwie rausbekommt. Dann nur diese getragenen Synthi-Flächen, die Drums, also ein vor dem Hintergrund ja ein Soundtrack zu seiner Auftragsarbeit für diesen unglaublichen Film damals.
Philadelphia mit Tom Hanks über AIDS und HIV. War damals auch Auftragsarbeit, weil ihm der Regisseur Jonathan Demme gesagt hat, er will einen Hit, der die Leute erreicht. Er soll einen Song schreiben, der in Supermärkten im Hintergrund läuft und alles. Und das ist ja tatsächlich gelungen, obwohl der Song so komisch produziert ist und obwohl man seine Texte auch kaum versteht. Ich habe hier mal eine Stelle rausgenommen, in die wir kurz reinhören können, wo man den Text eigentlich kaum hört. My clothes don't fit me no more. I want a thousand miles to slip his skin. Und das ist eine, ich zitiere mal kurz diese Zeile, weil die mir auch so nahe gehen. Ain't no angel gonna greet me. Also auch schon dieses christliche Verständnis, so wenn der stirbt und sowas, dann kommt der nicht in den Himmel, weil er halt homosexuell ist und so. Also das ist auch, würde man heute, glaube ich, auch nicht mehr, ich glaube, mittlerweile ist es ja eine völlig andere Akzeptanz, aber dennoch, also das ist so ein eindringliches Bild. It's just you and I, my friend, and my clothes don't fit me no more. Das ist, was man hier schon gar nicht mehr singt, weil auch diese Stimme immer karger wird. Also der körperliche Verfall in dieser Intonation dargestellt wird. Also dieser Schreihals Bruce Springsteen so singt, dass man ihn kaum mehr verstehen kann. I walked a thousand miles just to slip the skin. Ein unglaublicher Song. Was hat dir bedeutet, Johannes?
Ich finde, du hast es erstmal gerade fantastisch zusammengefasst, weil es sind genau die Gefühle, die ich bei diesem Song habe. Ich kenne natürlich das Werk von Bruce Springsteen, das ist ein großes Vorbild bis heute. Habe ihn jetzt gerade noch in L.A. live gesehen.
Wo sonst?
Ich liebe, ja, naja, gut, ich bin da irgendwie reingeraten.
Ja, ich habe mal Urlaub gemacht. Spielt ja nie in Deutschland.
Da habe ich ihn auch gesehen, aber ich habe ihn kürzlich live gesehen und ich muss sagen, es ist immer noch geil und ich fange an mit seinem Gitarrenspiel kurz, weil genauso spiele ich auch meine Gitarre. Ich schrabbel da einfach drauf rum, hoffe, dass die richtigen Seiten getroffen werden, aber es ist halt eher eine Attitude als wirklich ein filigranes Gitarrenspiel. Ja. Und dieser Song, den kann ich halt immer hören, egal welchem Gefühlslage ich bin. Irgendwie drückt er bei mir Knöpfe, die immer ein gutes Gefühl auslösen, obwohl es ein sehr, sehr trauriger Song ist. Und in Verbindung mit diesem Film, das Musikvideo dazu, es ist einfach ein perfektes Beispiel, ein Masterpiece, was Musik mit den richtigen Bildern und der richtigen Attitude, dem richtigen Sound, dem richtigen Art und Weise zu singen oder zu sprechen auslösen kann. Also kriege ich jetzt gerne, wenn ich darüber rede, weil du hast gesagt, das ist so gut überlegt, wenn es denn überhaupt überlegt wurde von Bruce Springsteen, wie er das auch singt. Also, dass er wirklich mit den kleinsten Mitteln und dass die Stimme mal bricht an den richtigen Stellen. Oder er im Video dieses durch den kalten Winter die Jacke zumacht und also ein Meisterwerk und den benenne ich bei jeder Playlist immer als meinen absoluten Favorite-Song. Ja, also ich glaube, jeder Mensch wünscht sich, so einen Song zu schreiben. Und du hast es auch gesagt, der ist so simpel eigentlich produziert. Ja. Also es sind im Grunde genommen sind es drei Akkorde, wenn man so will. Es sind die Flächen, die durchlaufen und ein Loop, der sich nicht verändert. Und das war's. Ja. Da geht's wirklich um Attitude, um eine Story, die da vermittelt wird und nicht um die große Produktion oder dergleichen. Dabei ist es eine große Produktion.
Genau, also, war ursprünglich so eine Bedroom-Production, also hat er in einem Hotel in Hollywood, glaube ich, wo sonst, ne, wo ihr Leute halt so abhängt.
Du, da hab
so
ich ihn auch getroffen im
Chateau Marmont. Wie ein Stucki im Zimmer.
Ja. Und dann natürlich nochmal aufbereitet, aber auch unglaublich, war ja Nummer 1 Hit in Deutschland. Also zwischen Cut and I Joe und der Kelly Family und alles, bei allem Respekt und so, aber das war auch in den USA zum Beispiel nicht so ein großer Erfolg, also das war auch in Europa viel größer. Ist natürlich auch wahrscheinlich schwerer, so einen Markt irgendwie so so einen Song im Bible Belt zu vermarkten als bei uns, aber nach wie vor, also rückblickend auch sowas war Nummer 1 in Deutschland, so ein komisches, ungewöhnliches Stück Musik, aber da gibt's noch einige Beispiele später.
Zum Glück haben wir den Song also nicht rausgenommen aus deiner Top 20.
Wisst ihr, was Nummer 1 war, als ich geboren wurde in der Woche? Polonaise Blankenese. Also das kann Deutschland auch. Also.
Bei mir war es,
und so bist du auch geboren worden wahrscheinlich, gleich genau. So an die Schultern.
Ja, ja. Aber ganz kurzer Einschub, fällt mir gerade ein, nicht, dass ich, das wirkt jetzt ein bisschen, ich wäre hier der große Weltenbummler.
Bist du
ja. Ich war tatsächlich im Chateau Marmont kürzlich und wen habe ich dort getroffen? Kanye West.
Gott lieb Wendehals.
Ich sitze dort, nichts ahnt, trinke was und auf einmal wird's ganz still in dem Raum und Kanye West kommt mit seiner neuen Freundin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, kommt rein. Sie.
Diese Bianca, ja, was Bianca, die immer in so Alufolie eingewickelt ist.
Genau, sie war wirklich zumindest einseitig nackt. Sie hatte nur eine Schürze an, also wie so eine Kochschürze und war hinten nackt. Und meine Begleitung sagte nur so, jetzt nicht bewegen, nicht hingucken, weil so Securities, alles kam rein. Und dann sitzen sie wirklich 2 Meter neben uns. Sie setzt sich wirklich nackt, also wirklich nackt, ja, mit ihrem nackten Arsch, ja, auf die Couch neben uns. Und ich habe mich, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde nicht bewegt, weil ich mich nicht getraut habe, dorthin zu schauen, also auch ihn nicht anzuschauen. Sie haben sich einen Burger und eine Pommes bestellt und sind da wieder gegangen.
Vielleicht haben die aber auch gedacht, nicht gucken, das ist Johannes Oerding, nicht ansprechen.
Genau. Nein, das kann gut sein, ja. Nee, also so viel dazu, kann ich nur empfehlen, wenn man mal Kanye West sehen will, beim Burger essen, geht dorthin.
Nee, der war ja hier ums Eck Kebab essen vor
genau,
2 Jahren.
Genau, da musste was Gemüsekebab, da stand da in der Schlange, da gab es genau, Fotos davon, die so rund gingen.
Da hat es aber noch mehr an.
Das Absurde ist ja, da trägt er immer sein schwarze Ganzkörper-Irgendwas-Ding. Es könnte auch so ein Double sein.
Ein Fechtanzug.
Aber wenn man nicht erkannt werden will, ist es nicht das schlauste Outfit, sich so auffällig dann noch zu verkleiden. Da gingen auch Fotos rum, wie er dann hier am Kreuzberg im Viktoria-Park auf einer Bank sitzt und diesen Döner verspeist mit seiner Freundin.
Das ist nicht geil.
Und dann bin ich, du hast mich eben nerdig genannt, in dem Falle kam ich mir auch wieder so vor, es hat mir keine Ruhe gelassen, dass Kanye West in meinem Kiez unterwegs war.
Jeden hast du eine Kerze angezündet, oder?
Hab die Bank erstmal gesucht, so richtig Recherche, investigativmäßig, dass die Bank kann es nicht sein, weil guck mal, da hinten ist dieser Baum, den gibt's hier nicht. Hab dann so eine Parkmitarbeiterin gefragt, Entschuldigung, gibt's hier noch andere Bänke, von denen ich nichts weiß? Ja, da vorne im Rondell hoch, bin ich da hoch und da war die Bank, ich habe sie gesehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mein eigenes hart erspartes Geld ausgebe für eine kleine Gravur. Hier haben Kanye West und Bianca einen Döner gegessen mit Zwiebeln. Das stand in den Boulevardmedien. Die haben dann geguckt, wo wer was bestellt hatte. Ich habe es dann nicht gemacht. Nicht nur, weil ich kein Geld mehr für ihn ausgeben möchte, sondern so sehr ich ihn abgefeiert habe musikalisch, aus sehr vielen anderen Gründen.
Absolut.
Will man da heute nicht mehr zu
fragwürdig. Ja. Aber wie zurück zu Bruce, ne? Ist, glaube ich, auf jeden Fall der geilere Typ, sage ich mal.
Ja.
Ja, geiler Song.
Weiter geht's mit geilen Typen.
Mir ist übrigens auch noch mal ganz kurz bei der Recherche aufgefallen, also bei meiner eigenen Recherche, wie wenig weibliche Protagonisten irgendwie die 90er geprägt haben. Also das ist wirklich krass. Also auch so strukturell wie viele Männer sich einfach durchgesetzt haben und wie unangenehm eigentlich manchmal jetzt diese Listen zu lesen sind heute.
Ja.
Und es ist ja immer noch wahnsinnig schwierig derzeit. Aber ja, anderes Thema.
Das fiel mir auf, nicht nur jetzt, als wir Blümchen zu Gast haben, dass so, hey, das war dann wirklich diese eine, die wirklich dann auch sehr erfolgreich war. Und als wir über diese Dancefloor-Songs sprachen, da waren da viele weibliche Stimmen.
Das waren meistens auch Hooklinen und Backing-Sängerinnen, die wurden quasi dazugehört.
Das waren ja auch nicht die Sängerinnen.
Ja, die Teams waren immer, na gut.
Und damit zu einer pimmeligen Band.
Jetzt kommt's.
Basket Case von Green Day, 30 Jahre alt. Ein Song, den man sein Alter aber auch nicht anhört, weil der, finde ich, unheimlich anschlussfähig ist fürs Hier und Jetzt. Also so dieser ganze Pop-Punk, der wieder sehr on vogue ist und so Machine Gun Kelly und das ewige Revival von Avril Lavigne, eigentlich alles schon so vorweggenommen. Und wenn man sich das mal anhört neben diesem ganzen Gebretter, das ist erstaunlich smart und auch erstaunlich greift sehr viele Themen auf, die heute einfach Popmusik prägen. Also wie selbstironisch das schon ist, selbstreflexiv. Also die erste Zeile ist ja, do you have the time to listen to me whine? Also er macht ja schon sich sogar darüber lustig, dass es jetzt nur irgendwie ums Jammern geht oder so. Also anders als später dann, wenige Jahre später oder so, New Metal oder sowas, die sich ja gesuhlt haben in ihrem Selbstmitleid und sowas. Und das alles ist so schlimm und es muss sich ständig down auf ground und so into the ground und so reimen und sowas. Da wurde da schon so, ja, sorry, jetzt geht's mehr um mich, aber schon mal so um die Ecke gedacht. Dann geht's auch sehr viel schon um, wie man sich Hilfe sucht. I went to a shrink to analyze my dreams und sowas. Also auch damals halt schon als Mann ja auch irgendwie, der in Therapie geht und so. Also fand ich auch unüblich für einen 90er-Song. Und sehr queer auch so. Also der Sänger Billy Joe Armstrong ist ja bisexuell, singt da I went to a whore, he said my life's a bore. Also geht einfach zu einem Prostituierten. So, das ist damals völlig untergegangen, einfach in diesem Akkordgebretter. Was übrigens das Gleiche ist, gleich kommt so ein Cut-Up, zwei Stellen hintereinander sind die gleichen Akkorde,
wie von einem Durchbruchshit einer sehr ähnlichen Band, Blink 182, also Basket Case und What's My Age Against, ist eine sehr, sehr gängige Akkordfolge, aber so mal hintereinander geschnitten, ist es doch sehr auffällig. Hören wir uns kurz mal an. What's My Age Again? Blink 182. Johannes, was verbindest du mit Basket Case oder Green Day im Generellen?
Also ich glaube, so detailliert habe ich mir den Text nie angeguckt, aber du hast gesagt, er ging halt auch unter in diesem Gitarrengewitter.
Na klar.
Was für mich eigentlich der Auslöser war, diesen Song mit auf die Liste zu nehmen, weil das war das Erste, was man spielen musste, wenn man eine E-Gitarre zu Weihnachten bekommen hat.
Der erste Punk-Song, oder?
Der erste Punk-Song, ja. Relativ simpel, sag mal, zu spielen. Und jeder hat ihn sofort erkannt, weil das waren die sogenannten Rockakkorde. Man brauchte wirklich nur zwei Finger, um die zu verschieben, um Basketball zu spielen. Und das war in jeder Band, in jeder Garage, musste man das beherrschen, zu spielen. Aber ich finde es gerade wahnsinnig faszinierend, wirklich diese Textanalyse nochmal zu hören, weil, ja, wenn ich ehrlich bin, für mich, nach den ersten zwei Zeilen bin ich halt raus, so irgendwie da, also gedanklich. Da habe ich nur noch der Energie hingegeben, die dieser Song natürlich vermittelt hat. Und auch das war, glaube ich, eine große Hymne unserer Zeit. Ich hätte jetzt auch Dinge wie Smells Like Teen Spirit oder gleich nehmen können. Ist ja klar, das waren die großen mainstreamigen Rock-Songs oder Punk-Songs. Also du hast gesagt, das ist ja eher so wie so Punk-Pop war das ja, ne?
Ja.
Ich habe auch da gemocht, dass es wirklich, weil ich den kompletten harten Punk konnte ich nie hören. Hm. Das war mir immer zu stumpf im Sinne von, da passierte mir zu wenig und man hat einfach bei jeder Aufnahme auch gehört, da die Leute können ihr Instrument nicht richtig spielen. Hm. Und Green Day war einfach eine wahnsinnig ausgecheckte Punkband.
Absolut.
Ähnlich wie die Ärzte, sage ich mal.
Ja, ja, ja.
Zu dritt dann so einen Sound hinzukriegen, das ist einfach, das hat sich abgesetzt von anderen Punkbands so.
Auch wie die Ärzte, also eine gute Parallele, eine Band, die sie über sehr lange Zeit, heute glaube ich ist es nicht mehr so, aber mindestens über 20 Jahre geschafft haben, auch immer wieder eine neue Generation 12-Jährige für sich zu begeistern. Also dass das Publikum von American Idiot, was ja dann Mitte der 90er, also 10 Jahre später nach Tuki waren, völlig anderes war.
Ja,
so, also
Mitte der Nuller.
Mitte der Nuller, genau. Dass sich da nochmal eine andere Generation erschlossen wurde.
Das war mit Boulevard Broken Dreams, weiß ich.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Also die hatten ja da nochmal so diese Punk, die erste Punk-Oper.
Das
und
war
so.
Auch noch diese Anti-Bush-Era, glaube ich.
Genau, genau. The War on Errorism damals von North X und alles so. Also war es auch nochmal so eine Rückkehr für diese Art Musik. Und ich glaube auch, weil du vorhin Nirvana angesprochen hast, dass Nirvana natürlich immer als die coolere Band und alles gilt. Ich glaube aber, dass so der Einfluss ungefähr gleich groß sein dürfte. Mhm. Also, dass Green Day einfach auch 30 Jahre später, gut, die hatten auch mehr Gelegenheit, ist so, die gibt's ja auch immer noch, aber auch einfach, also deren Einfluss einfach überall, auch im Look und alles irgendwie so, es immer noch spürbar ist, wo Grunge ja mehr oder weniger auch als Attitude sich irgendwie überholt hat. Also dieser Zwang, unbedingt authentisch sein zu müssen und alles so, das hat sich mittlerweile auch irgendwie, also diese Dogmata, die haben sich ja auch, finde ich, irgendwie übrig. Vielleicht haben Green Day sogar Nirvana im übertragenen Sinne überlebt. Was ich auch gerne lustig finde, ist deren Hang zu Humor, natürlich Dookie, damals natürlich sehr viel Fäkalhumor und so, auch ihrem Alter geschuldet und alles so, aber es gibt ja gerade so eine Re-Release von Dookie in den absurdesten Variationen, also du kannst jetzt so einen singenden Fisch, den man sich an die Wand hängen kann, kaufen, der Basket Case singt und also die, da gibt's jeden einzelnen Song, ein Song, Welcome to Paradise gibt's als Gameboy-Kassette, den kannst du dir in den Gameboy stecken und dann wird dir dieses Lied, diese Konsolenmusik vor.
Kriegst du den Gameboy da noch mit dazu?
Den, glaube ich, den musst du extra kennen. Also Batteries not included, Gameboy is not included. Und da gibt's auch diese tolle Tagline dazu. Also unser Markt, der muss Tonträgermarkt, Johannes, du wirst am meisten wissen, es wird ja vor allem sehr viel Geld verdient mit Re-Releases, mit den Leuten den alten Scheiß aber nochmal verkaufen, halt mit 48 B-Seiten, die man sich vielleicht einmal anhört und so. Oder remastered in tollem Sound und so. So wie dieses Album eigentlich mal gedacht war, ist die Tagline bei diesen Green Day Re-Releases, the way it was never meant to be heard.
Oh, das ist gut.
Das finde ich eigentlich, das habe ich sehr amüsiert.
Ja, das ist gut. Ich habe das auch immer gemocht bei einer Band wie Green Day. Du hast schon gesagt, da war so viel Augenzwinkerndes dabei und selbstironisches. Und nochmal zu diesem Dogma. Ich hatte das Gefühl, man musste sich gerade in den 90ern oder noch in den 90ern, in den Anfängen, immer entscheiden für gewisse Bands. Also entweder oder.
Ja, ja.
Und Fabian, da sind wir wieder beim Persönlichen. Ich hatte das Gefühl, du hast dich immer sehr genau für eine Seite entschieden. Und ich war eher der Typ, der dann Ärzte und Totenhosen gehört haben, mal blöd gesagt. Also, weißt du, was ja furchtbar
wie
ist.
Wie konntest du
das ist, und das fand ich immer so schade, dass man irgendwie immer so eine, aber es ist auch dem Alter geschuldet, glaube ich, wie du schon
du mit suchst den Klamotten, ja auch, genau. Eine Gang. Du bist jung, du suchst eine Identität, du weißt nicht genau, du suchst dir Vorbilder. Absolut, und willst dann einfach so in dieser Form auch bleiben. Das ist ja auch was Popstars dir anbieten, so. Ja. Also so kann man sein und so. Und dann orientiert man sich, dann zieht man sich so an, dann lässt man sich Dreads flechten oder so, um halt so zu sein, weil du noch nicht genau gefunden hast, wer du eigentlich bist.
Aber es ist lustig, weil die Bands, die gerade genannt wurden, Green Day zum Beispiel, Offspring kurz, Nirvana, das waren ja alles Bandnamen, die man sich so auf sein Lederfedermäppchen so draufgeschrieben hat. Ja. Also einerseits irgendwie eine Sparte, eine klare Richtung, gleichzeitig ja nicht. Also das, warum Green Day so abgefeiert wurden, war ja auch, weil es so von der Grundattitude der totale Gegenentwurf zu Nirvana und zu Grunge war. Mhm. Also nicht Depri, nicht Down, sondern teilweise Texte schon, wie du gerade zitiertest, Stefan.
Mhm. Und wobei Kurt Cobain schon auch wahnsinnig lustig war. Nicht unbedingt in seinen Lyrics, aber als...
Genau, wurde aber musikalisch nicht so wahrgenommen.
Ja, ja, genau, natürlich nicht. Das war keine Fun-Punk-Band.
Zu den Texten. Du hast eben gesagt, als Stefan das zitierte, so, scheiße, ich hab gar nicht damals richtig hingehört, so, war mir gar nicht klar. Das geht mir bis heute so, dass ich Songs höre, von, ich weiß, die habe ich 100 Millionen Mal gehört in den 90ern, wo man halt nicht noch im Streamingdienst den Text gleich parallel dazu lesen konnte und nicht immer das Booklet parat hatte und mitgelesen hat, wo ich denke, scheiße, eigentlich weiß ich bis heute gar nicht, was die da singen. Die Anschlussfrage an dich als Musiker und Songwriter, der du dann geworden bist. Die deutsche Sprache hat ja unter einem deutschsprachigen Publikum den Vorteil, dass sie klarer verstanden wird, direkter, aber es ist ja auch eine Gefahr. Also macht sich viel angreifbarer dadurch. War für dich von Anfang an klar, dass du deutsch singen möchtest?
Mit 17, 18... Als ich das erste Mal in Studios gearbeitet habe, mit Produzenten gemeinsam gearbeitet habe, da haben wir alles ausprobiert. Da hatte ich aber auch noch nicht den Drang, Dinge aufzuschreiben und loszuwerden. Und zu der Zeit war Deutsch gar nicht angesagt, sag ich mal. Da habe ich tatsächlich die ein oder andere Nummer auf Englisch mal eingesungen. Merkte aber sehr schnell, dass das irgendwie, ja, wie du schon sagst, die Leute nicht direkt anspricht. Also es bleibt nicht so hängen, es wird keine Bindung aufgebaut und... dann habe ich einen deutschen Song geschrieben und der wurde immer irgendwie, wenn ich ihn vorgespielt habe, Leuten den englischen vorgezogen. Und da war mir klar, okay, wenn du gehört werden willst, wenn du was aufschreiben willst und eine Bindung zu deinem Publikum haben willst, dann musst du auf Deutsch schreiben. Und es ist ja auch viel einfacher für mich, weil mein Schulenglisch hat einfach nicht gereicht, um wirklich gute Texte zu schreiben. Da wäre dann so ein Dieter Bohlen-Englisch rausgekommen und deshalb... war mir sehr schnell klar, ich muss meine Muttersprache auch schreiben. Heute bin ich natürlich total dankbar, weil genau das, dass man so einen direkten Zugang hat, sorgt dafür, dass du wirklich der Soundtrack von vielen Menschen bist, und zwar ein Leben lang, weil die sich so mit den Zeilen, mit den Texten identifizieren können. Ich nehme mal ein Beispiel, es gibt einen Song von mir, der ist Für immer ab jetzt, der gehört zu den Top 3 der Hochzeitslieder in Deutschland. Also neben Das Beste von Silbermond, Ed Sheeran's, glaube ich, Perfect, und dann kommt Für immer ab jetzt, wenn es gibt so Rankings.
Und
Highway to Hell, ja, genau. Ja.
Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf. Zuerst von den Doofen.
guter Song, ja. Und dann daran sieht man, ich habe da mir keine Gedanken drüber gemacht, als ich den geschrieben habe, dass der mal irgendwann so ein Momentum erfährt. Aber das funktioniert nur, weil eben die Zeilen verstanden werden, habe ich das Gefühl. Und deshalb war mir dann relativ schnell klar, ich schreibe selber und ich will selber auch schreiben, weil ich es mir zugetraut habe. Und das auf jeden Fall auf Deutsch. Jetzt im Nachhinein denke ich, okay, natürlich würde ich gerne auch mal auf Welttournee gehen und hätte ich auf Englisch gesungen, aber Deutschland, Österreich, Schweiz ist auf jeden Fall viel, viel zu sehen auch.
An dieser Stelle baue ich einen kleinen Cliffhanger ein über das Thema deutsche Sprache in Popmusik. Möchte ich nachher noch kurz mit dir reden. Im Anschluss nämlich an die Folge, die wir mit Jan Müller hatten, über deutsche Bands, die Pop in deutsche Sprache gebracht haben. Denn da ist eine These gefallen oder eine Frage, wo Jan korrekterweise sagte, naja, das müsste halt mal die Leute selbst fragen, die jetzt so Deutsch-Pop-Musik machen. Mhm. Und jetzt haben wir dich hier. Da kommen wir gleich zu, bevor es um den folgenden Song, nicht bevor, Entschuldigung, nachdem es um den folgenden und noch ein paar weitere Songs geht.
Cranberries, Zombie. 1994, Anfang 1995, wo wir vorhin bei obskuren Nummer 1 Hits in Deutschland waren, das war Nummer 1 in Deutschland. Ich glaube, der einzige Grunge-Hit auch sozusagen. Ich weiß damals noch, da gab es die, wie ist das?
Grunge?
Ja, natürlich.
Viva Top 100, moderiert von Mola Adebisi, der fassungslos war, dass das auf Nummer 1 ist und nicht I Wanna Be a Hippie oder das kennt man schon. So ein, also ein Song über den Osteraufstand, über die Riots in Nordirland. Geht ja auch konkret darum, it's the same old theme since 1916. Da war ein Versuch von militanten irischen Republikanern, die Unabhängigkeit von Großbritannien gewaltsam zu erzwingen, was nicht funktioniert hat, letztlich dann aber doch dazu gebracht hat, dass Irland 1922 in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Ein totaler Neues von einem Song, der ja auch überhaupt nicht zu dieser Band passt oder so, die ja sehr, sehr smarten Pop gemacht haben, aber nicht in dieser Brachialität. Oft findet man, finde ich, im Internet, also der Song wird auch oft angegriffen, dass der nicht ganz faktengetreu sei und so, was ich gar nicht wichtig finde, weil es eher bedeutsam finde, wie welches Sentiment da aufgegriffen wird. Das heißt zum Beispiel auch immer, dass einer der schlechtesten Text sein ist with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. Und da heißt ja, wäre ihr denn nichts anderes eingefallen, als nochmal irgendwie Bombs zu sagen. Aber ich glaube, dass es genau darum geht, also um diese Repetition, dass halt immer wieder eine Bombe und so war. Also das finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Text und ein unglaubliches Stück Musik.
Fast so gut wie Bombe von den Prinzen.
Ja, auch ein guter Song, auch ein sehr guter Song.
Ey, aber ich finde, du hast auch gerade wieder ganz gut erklärt, oder das ist zumindest mein Eindruck, wie die Deutschen manchmal Musik einfach gehört haben, wenn es dann englischsprachig war, nämlich auch nicht richtig hingehört, weil warum ist ein politischer Song, der ein politisches Thema bearbeitet, was gar nichts mit unserem Land zu tun hatte, auf Platz 1 gelandet, weil wenn dann die Musik englischsprachig ist, glaube ich, bei dem Gros der Leute man nur auf ein Gefühl achtet oder auf einen Mitsingpart und da so habe ich diesen Song damals wahrgenommen.
Ja.
4 Akkorde konnte jeder am Lagerfeuer spielen, plus ein Refrain, den jeder mitgrölen konnte, ein Wort, was jeder verstanden hat, weil, obwohl es Englisch war, Zombie so gefühlt und Bombs halt eben ganz, Tanks und dergleichen und ich habe das genau aus dem Grund auch dazu genommen. Es war ein Beispiel dafür, wie ich auch früher Musik gehört habe, nämlich gar nicht bei Englischsprache nicht immer genau hingehört, sondern wirklich nur das Gefühl aufgesogen habe, was mir der Song gegeben hat. Und für mich war das einer so wirklich dann doch eher, hat für mich ein Gemeinschaftsgefühl ausgelöst. Weiß gar nicht warum. Also dieses Gefühl von, wenn man doch in den Armen liegt und gemeinsam einen Song singt, aus der Kneipe torkelnd, so gefühlt. Und man kam einfach nicht drum rum, hatte ich das Gefühl. Und auch als Pfadfinder am Lagerfeuer wurde sowas gespielt. Da wurde schon wieder eher auch gesagt, dass es ein wichtiger Song ist, weil der Text auch eben auch politisch ist.
Welche drei anderen Songs wurden noch am meisten gespielt? Am Lagerfeuer?
Am Lagerfeuer?
Who the fuck is Alice?
Nee, also natürlich Country Roads ist ein Classic. bis hin zu Junimond von Rio Reiser. Und Sailing, also viel englischsprachig, weil er dann so diese alten Classics, Country Roads, so Rod Stewart oder die Beatles und dergleichen.
Das sind auch Songs, die man, wenn man einen VHS-Gitarrenkurs macht, die ersten, die man dann lernt.
Ja, die ersten, die man...
Bis dahin habe ich es geschafft übrigens.
Ja?
Und dann war Schluss.
Tears in Heaven natürlich, Stairway to Heaven, Nothing Else Matters sind so die drei Gitarren, wenn man ambitionierter werden will, dann musste man die beherrschen. Nothing Else Matters vor allem, ganz wichtig.
Das Intro. Bevor wir den ersten Song anspielen, kurz zum Hintergrund noch, bevor wir uns dazu entschieden haben, diese Folge jetzt so persönlich mit Johannes aufzuziehen, hatten wir uns überlegt, ob wir eine Folge über die größten Entertainer, Popstars der 90er machen. Hätten wir das gemacht, wäre, glaube ich, die folgende Person dabei gewesen.
Der Earth Song von Michael Jackson. Und über Michael Jackson will man jetzt keine ganze Folge mehr aufbauen. Dennoch ein sehr prägender Song für dich, Johannes. What's the story?
Genau, ich schieße vorweg.
Stopp. Wir haben es am Anfang angedroht oder angekündigt. Jetzt ist es soweit. Wir unterbrechen diese Sendung für, keine Werbepause, sondern eine, was ist es? Unterbrechung. Nicht obwohl, sondern weil es so schön ist. Fortsetzung folgt. Dazu vielleicht noch ein paar Worte mehr, denn es soll nicht euer Schaden sein, sondern eure Vorfreude. Hört in Teil 2, das war Teil 1, hört in Teil 2 von unserem Never Forget Special diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, featuring Janis Oerding, was der neben Michael Jackson, wir haben es gerade schon, angefangen, seine Antwort zu sagen, die kommt dann, was er neben Michael Jackson mit Lenny Kravitz, Tupac und Fettes Brot verbindet, inwiefern oder vielmehr in welchen Extremen Joe Cocker sowie Mick Hucknall von Simply Red beeinflussten, wie Johannes heute seine eigenen Vorbands behandelt. Das wird heikel, kann ich sagen. Und werdet entsprechend in der, wie ich finde, vielleicht lustigsten Anekdote unseres Gesprächs Zeugin oder Zeuge davon, wie dieser ach so nette Schwiegersohn wegen mutmaßlicher Ruhestörung an der Hotelbar auch schlecht über andere Leute, a.k.a. Popstars, andere große Popstars reden kann. Johannes erinnert sich zudem an seinen ersten Kuss und das dazugehörige Lied, an den einen Song, den er in seinem Kinderzimmer lautstark aufdrehte, sich entsprechend kostümierte und in dem Moment wusste, dass er selbst einmal auf die große Bühne will, und daran, was Jamiroquai für ihn mit seinem heute befreundeten Kollegen DJ Bobo gemein hatte. Es geht aber, again, nicht nur um Schnee von gestern. Johannes antwortet auch auf die Frage, ob und inwiefern deutschsprachige Bands in den 90ern, über die wir mit Jan Müller von Tokotronic in Folge 2 sprachen, gegenwärtige Deutschpop-Musiker wie ihm beeinflusst haben, um nicht von Schuld zu sprechen, wie es Christian Rösinger in dem zitierten Zitat tat. Er weiß genau um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Typen wie Mark Forster, Max Giesinger, Andreas Borani, Tim Bensko, Philipp Poisel, Bosse und ihm selbst, während er nämlich alle oft in diese Schublade geworfen würden, daher auch meine berechtigte oder unberechtigte Nachfrage. Und Johannes verrät auch, mit welcher weltberühmten internationalen Sängerin er gerne eine Gitarrennummer aufnehmen würde und mit welcher deutschsprachigen Sängerin er unbedingt eine pathetische, anschmachtende Soulballade, wie er sagt, wie Lionel Richie und Diana Ross, also Endless Love, schmettern möchte, um mal, Zitat, so richtig anzugeben. Dieses Duett, sagt er schließlich, wird auch passieren, glaube ich. Da werden die Fans jetzt aufhorchen. Ach so, und noch eine kleine persönliche Korrektur am Ende. Der damalige Mitschüler, der gerne Redewendungen verdrehte, das war, kam mir heute Nacht im Schlaf, glaube ich, nicht Christian S. aus Kapellen, sondern Marius R. aus Pferd. Wer auch immer es war oder nicht war, soll sich schließlich niemand falsch dargestellt fühlen. Teil 2 der Doppelfolge. Diese 10 Songs aus den 90ern haben mein Leben geprägt, featuring Johannes Oerding, erscheint, zumindest planmäßig, 2 Wochen nach Teil 1, also am 21. November 2024. Und jetzt, liebe Kinder, könnt ihr also erstmal abschalten. Genau.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.